schon erwähnt beim Bibeltext Apostelgeschichte 17. Paulus ist auf der zweiten Missionsreise und er kommt nach Europa. Als er noch in der Türkei ist, da ist er sich unsicher, wohin er ziehen soll. Und dann erscheint ihm in der Nacht ein Mann und er sagt zu ihm: Komm rüber zu uns nach Europa. Und der Paulus weiß, wo er hingehen soll. Und so kommt er unter anderem nach Philippi in Apostelgeschichte 16. Da wird er ohne Grund gefangen genommen, sie werden ausgepeitscht, landen im Gefängnis und auf wunderbare Weise rettet Gott den Kerkermeister und seine Familie. Und Paulus zieht von Philippi weiter nach Thessalonich und in Thessalonich, da begegnet der Paulus Menschen, die total gegen das Evangelium sind. Also sie sind völlig dagegen und machen so großen Aufruhr, dass Paulus dringend weiter muss, weil es zu gefährlich ist. Und dann zieht er weiter von Thessalonich nach Beröa. Und hier trifft er ganz andere Menschen, die genau das Gegenteil von denen sind in Thessalonich. Weil die Leute aus Beröa, die flippten nicht gleich aus, als sie den Paulus gehört haben, sondern sie sind hergegangen und haben gesagt: Okay, er erzählt was über die Bibel und wir prüfen das einfach anhand des Alten Testaments. Und alles, was Paulus ihnen verkündigt hat, haben sie ordentlich an der Schrift geprüft, um zu sehen, ob das denn wirklich stimmt. Also das genaue Gegenteil. Und ja, ich wäre auch froh, wenn die Christen da oft die Dinge, die sie über Gottes Wort hören, am besten Maßstab prüfen würden, den es für Gottes Wort gibt, nämlich Gottes Wort selber. Und als diejenigen aus Thessalonich das aber gehört haben, dass der Paulus in Beröa die Menschen erreicht und dass die offen sind, sie mussten ja offen sein, weil sie haben es ja ordentlich an der Bibel geprüft und mussten dadurch ja merken, es stimmt. Dann haben sie wieder üble Leute dahin geschickt und der Paulus musste wieder weiter und so zieht er weiter nach Athen. Damals natürlich eines der geistigen Zentren im Römischen Reich. Und hier beginnt unser heutiger Bibeltext. Paulus ist in Athen. Das kannst du mal noch schwarz machen. Und Paulus ist in Athen und ich weiß nicht, mir scheint so richtig wollte er da eigentlich nicht hin, weil es heißt, Paulus wartete auf sie. Also er wartet eigentlich auf die anderen, die noch in Thessalonich und in Beröa sind. Aber als er da wartet, da überlegt Paulus, wie er das Beste aus der Situation machen kann. Also er sagt nicht, okay, die anderen sind nicht da, ich muss auf den Rest warten, ich bin ja ganz allein hier und geht dann nicht eine Runde zum Baden, wenn er eh schon in Athen ist, zum Planschen, sondern Paulus, der macht keine Pause mit seinem Christsein, auch wenn er jetzt ungewollt, wahrscheinlich ungewollt in Athen ist. Ich habe zum Beispiel mal von einer Gemeinde gehört, da haben die Ältesten sich externe Firmenberater geholt, um sich für die Gemeinde beraten zu lassen. Da habe ich mir gedacht, ja, was bringt das denn? Und was kam natürlich raus? Ja, du kannst ja eine Gemeinde nicht führen wie eine Firma. Die haben dann gesagt, ihr als Ältesten, ihr seid erschöpft, ihr braucht mal Pause von der Gemeinde. Und deswegen gibt es jetzt in den Sommerferien 4 Wochen lang mal keine Gottesdienste. Wir sperren die Gemeinde zu. Da habe ich gedacht, ja, also das kann es ja irgendwie nicht sein. Also Pause beim Christsein, nee, davon kann ich nichts halten. Und davon hält der Paulus ganz offensichtlich auch nichts. Also deswegen kein Badeurlaub im Fünf-Sterne-Hotel mit All-Inclusive, Sauna, Cocktails, Pool und Massage, sondern Paulus ist halt weiter im Dienst, weil ein Paulus immer im Dienst ist für seinen Chef Jesus Christus. Und so soll natürlich auch jeder Christ immer im Dienst sein. Also beim Christsein gibt es keine Pausen. Und ja, Gott ist immer für uns erreichbar. Wir wollen das auch für ihn sein. Und so läuft Paulus durch Athen und was sieht er? Das heißt, er ergrimmt in seinem Geist, als er sieht, dass die Stadt voller Götzenbilder ist. Wo er langläuft, angeblich gab es über 3000 Altäre in Athen und das war ja doch bei weitem kleiner als heute. Also wirklich alles voll. Und da ist er in seinem Geist ergrimmt. Nicht auf die Leute, sondern wegen dem Götzendienst. Und Paulus kann das so natürlich nicht stehen lassen. Und dann sehen wir im Vers 17, er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Also ich glaube, mancher erkennt es doch gleich wieder und sagt sich, ja, Das ist ja quasi eigentlich wie Büchertisch, den Paulus macht. Er steht auf der Straße. Also das heißt eigentlich, wenn wir als Gemeinde Büchertisch machen, dann haben wir uns das ein bisschen vom Paulus abgeguckt, wie der das so in Athen macht, wenn wir auf die Straßen gehen. Das ist nicht unsere Idee, war seine. Aber warum ausgerechnet jetzt auf der Straße? Warum jetzt Büchertisch und nicht zum Beispiel nur das private Umfeld? Wieso wird sowas gewählt? Warum hat Paulus das auch so gemacht? Ja, ein Grund ist natürlich, wir erreichen dadurch Menschen, die wir anders nicht erreichen, an die wir gar nicht rankommen. Es ist ja so, jeder von uns, und zwar jeder, bewegt sich irgendwo in seiner gesellschaftlichen Schicht. Immer. Also es gibt keinen von uns, der sich nur mit irgendwelchen Milliardären und Superreichen abgeben kann, weil keiner von uns zu denen gehört. Und keiner von uns hat alle seine Freunde vielleicht nur bei den Menschen, die ganz, ganz unten sind in der Gesellschaft, nur bei den vielleicht, ich sage jetzt mal, Obdachlosen oder drogensüchtig. Auch das ist eigentlich nicht die Sorte von Menschen, wo wir uns bewegen, sondern wir bewegen uns alle bei den Menschen, die ganz ähnlich gesellschaftlich irgendwie stehen, von der Bildung her, vom Beruf. Also das ist eigentlich die hauptsächliche Menge Menschen, unter denen wir sind. Aber das heißt natürlich, in unserem Umfeld können wir halt eigentlich auch nur Menschen erreichen, die genauso sind wie wir. Und das ist natürlich auf der Straße oder in der U-Bahn ganz anders, weil da kommt einfach alles zusammen und da können Christen alle Menschen erreichen. Und außerdem, warum machen wir noch so einen Büchertisch? Weil wir dadurch Präsenz zeigen und wir werden wahrgenommen. Das ist mir schon manchmal passiert, wenn ich dann einmal quer durch die Stadt laufe zum Büchertisch von uns, dann sehe ich da alles Mögliche. Da sehe ich die Zeugen Jehovas, die Mormonen, die Moslems, irgendwelches fernöstliche Zeug, dann die Hare Krishna-Trommler, die da immer durchlaufen und so weiter. Und da habe ich mir manchmal gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein. Die sind alle hier, aber wo sind die Christen? Und da freue ich mich wirklich über jeden Büchertisch von christlichen Gemeinden, den ich sehe. Und ich beobachte es ja über die Jahre. Ich kann auch tatsächlich sagen, die haben mittlerweile zugenommen in Nürnberg. Also ich sehe jetzt mehr andere Gemeinden, die das jetzt auch immer mehr verinnerlichen, dass auch die Straße ein Missionsfeld ist für uns. Aber was mir dann auch oft auffällt, wenn ich die Gemeinden sehe, das sind oft große Gemeinden, aber es sind nur ganz, ganz wenig Leute eigentlich bei diesen Tischen. Da ist kaum einer da. Ich war letzte Woche auf einem Büchertisch, da habe ich mitbekommen, eine Gemeinde macht einen Büchertisch und habe ich angerufen, da habe ich gesagt, ja, kann ich euch helfen, ich würde auch gern mitmachen. Haben sie gesagt, ja, komm gerne, wir können dich gebrauchen. Ja, das ist eine Gemeinde, die war vielleicht nicht viel kleiner als wir und da stand dann nur der Älteste da, ein Ältester und ein anderer kam mal noch vorbei und eine Frau und das war's. Also mehr war nicht da und da habe ich gemerkt, okay, da braucht man wirklich dringend Hilfe, wenn vielleicht nur ein Ältester oder zwei sich trauen, rauszugehen. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, woran liegt es eigentlich, dass ich das bei allen Gemeinden durchbeobachten kann, dass da so wenig Menschen stehen? Und ich bin sicher, es ist überall der gleiche Grund. Es ist Angst. Es ist einfach die Angst, die die meisten Christen haben, auf der Straße zu stehen und Jesus zu bekennen. Und ich kann das wirklich gut verstehen. Ich kann das vollkommen verstehen. Weil vielleicht fragt ihr euch ja, was denken die Leute, wenn ich da stehe? Vielleicht denken die ja, ich bin verrückt, irgendein Spinner. Oder was passiert vielleicht, wenn die mir Fragen stellen, auf die ich keine Antwort habe? Das ist mir zu heikel und da bleibe ich lieber daheim. Und ich kann sagen, genauso ging es mir früher auch immer. So ging es mir jedes Mal, wenn ich rausgegangen bin. Und ich bin da oft durch die Stadt gelaufen und habe mir wirklich schon immer gedacht, ah, ich habe heute eigentlich gar keine Lust und ich fühle mich jetzt heute nicht so bereit und das wird wieder so schwierig heute alles und eigentlich ist das überhaupt nicht meine Art und da war ich schon oft ja, ziemlich jämmerlich beieinander, wenn ich dahin gelaufen bin. Und ich habe zum Beispiel auch immer gemerkt, also ich bin ein schlechter Verkäufer. Ich bin eigentlich keiner, der so Kaltakquise gerne macht und die Leute anquatscht und deswegen habe ich auch immer gemerkt, der Büchertisch ist für mich eigentlich der letzte Dienst, für den ich maßgeschneidert bin. Also ich war wahrscheinlich wirklich der schlechtestmögliche Kandidat für solche Büchertische. Und ich habe aber auch immer gemerkt, ich darf auf diesem Standpunkt nicht stehen bleiben. Ich wusste, ich kann es mir nicht bequem machen und zu sagen, naja, dann bleibe ich halt daheim, sondern ich habe immer gemerkt, dass Gott nicht damit einverstanden ist, wenn ich daheim bleibe, sondern ich habe gemerkt, Gott will trotzdem, dass ich da rausgehe und wenn es für mich ist, damit ich lernen kann. Und eines Tages, da bin ich dann auch mal wieder zum Büchertisch gelaufen und dann kam mir in dem Moment 2. Timotheus 1, Vers 7 in den Sinn. 2. Timotheus 1, Vers 7, da heißt es: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und es ist mir auch so durchs Herz gegangen, dass ich gedacht habe, nee, du hast heute keine Angst. Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern Gott hat dir einen Geist der Kraft und der Liebe gegeben und der Besonnenheit. Und es war dann eine Herzensentscheidung. Ich habe beschlossen, ich habe heute keine Angst. Und ich hatte dann auch keine. Und ja, es funktioniert. Und ich war bereit, habe wirklich sagen können, Gott, gebrauch du mich heute, ich will keine Angst haben. Und ich hatte dann ein fantastisches Gespräch auch mit jemandem. Also wir können uns dafür entscheiden, wir können das auch kontrollieren. Und da denke ich mir manchmal so ein bisschen, was ist eigentlich los mit uns Christen in Deutschland? Ja, wir lesen die Bibel und dann sehen wir den Gideon und den Josua und den David und was das wirklich für Helden waren und wie schwierig die Situationen waren, wie aussichtslos das oft war. Und trotzdem haben sie Gott vertraut, in Lebensgefahr, in allen Nöten, haben sie an Gott festgehalten. Und da denken wir, ja super, so muss das sein, wie bei Josua oder wie bei Gideon. Und das erzählen wir natürlich auch voller Begeisterung den Kindern im Kindergottesdienst. Aber wenn es dann auf einmal an uns selber geht und wir müssen da vielleicht nur hinter irgendeinem Tisch stehen oder jemandem ein Traktat in die Hand drücken, dann haben wahrscheinlich viele Christen Schweißausbrüche oder schlaflose Nächte. Das ist eigenartig. Und das ist schade, weil, was Christen oft vergessen, an diesen Tischen laufen viele Menschen vorbei, die wollen das Evangelium hören. Ich merke manchmal bei den Christen so eine gewisse Resignation, dass sie sagen, ja, es will ja keiner hören und es interessiert niemanden. Aber das ist nicht wahr. Es gibt Menschen, die wollen das Evangelium hören, aber sie können es nur hören, wenn die Christen da sind, wenn sie denen begegnen können. Das ist ihre einzige Chance. Aber leider sind die Christen viel zu oft nicht da. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an den Paulus denkt. Also ich denke da immer an so einen richtigen Supertypen beim Paulus. Den kann nichts erschrecken, ja. Der hat niemals Angst, der gibt immer Vollgas und der weiß auch alles und dem gelingt auch alles und der ist völlig unantastbar. Der ist eigentlich fast so ähnlich wie James Bond, ja. Dem kann keiner was. Und es mag vielleicht so scheinen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Aber wenn wir das wirklich mal genauer anschauen, dann merken wir, dass das überhaupt nicht stimmt. Zum Beispiel Apostelgeschichte 23 in Vers 11. Ja, Paulus ist hier vor dem Hohen Rat gewesen. Und die waren wirklich keine netten Leute zu ihm. Das war eine richtig heiße Situation. Und er wurde da verhört und die Menge tobt. Und Paulus in der Mitte, er ist der Grund für den Aufruhr. Und er bekennt Jesus und in der Nacht, als die Soldaten ihn dann verhaften und im Gefängnis in Gewahrsam nehmen, da heißt es hier, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Ja, Paulus ist im Gefängnis und der Herr Jesus kommt in der Nacht selber zu ihm und spricht zu ihm, hab keine Angst, sondern so wie du heute mein Zeuge warst, so musst du das auch in Rom machen. Warum ist der Herr Jesus in der Nacht Paulus erschienen? Bestimmt nicht, weil es unnötig war, sondern weil auch der Paulus kämpfen musste mit seiner Angst, wenn so großer Trubel um ihn war. Also Jesus wusste das, er ist ihm nicht einfach so erschienen, sondern weil er wusste, Paulus braucht dringend diese Ermutigung. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, manchmal würden wir uns das schon auch wünschen, dass Jesus manchmal uns erscheinen würde und sagen, mach doch das. Aber er hält es scheinbar nicht für nötig. Oder wenn wir den 2. Korintherbrief anschauen, im Kapitel 7, Verse 5 und 6, da sagt Paulus, denn als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe, sondern von allen Seiten waren wir bedrängt, von außen mit Streit, von innen mit Furcht. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Paulus sagt, er war innerlich voller Furcht bis oben hin. Also der war auch nicht der Superheld, wie wir uns ihn manchmal vorstellen, sondern selbst Paulus ging es genauso wie jedem anderen Christen auch. Es war genau gleich, da unterscheidet sich niemand vom anderen. Und interessant ist, dass den Paulus getröstet hat, dass der Titus kam und dass die Gemeinde in Korinth an ihn dachte. Und ich kann da immer sagen, ich glaube, jede Person am Büchertisch wird bestätigen, sie ist auch ermutigt um jeden einzelnen Bruder oder jede Schwester, die da ist. Und Paulus sagt, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, 2. Korinther 1, Vers 8, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Also Paulus ist am Leben verzweifelt vor lauter Angst und Schwierigkeit, die er hatte. Und da denke ich mir, ja okay, wenn es dem so ging, dann ist das ja doch keine Ausnahme bei mir. Aber Paulus ist zum Glück mit seiner Angst anders umgegangen. Hätte der das nicht gemacht, ich weiß nicht, vielleicht würden wir heute in Deutschland immer noch um irgendwelche Bäume rumtanzen und irgendwelche Waldgötter anbeten. Aber zum Glück hat Paulus seine Angst anders bewältigt. Und mancher sagt jetzt vielleicht, das ist nicht meine Art, mit Menschen zu reden. Meine eigentlich auch nicht. Aber ich frage mich dann immer noch, okay, und was ist deine Art? Und machst du das dann auch wirklich? Das ist dann auch die wichtige Frage. Aber wie gesagt, ich kann echt jeden verstehen, der da Angst hat. Das ist kein Vorwurf, sondern das ist bei allen Christen durch die Bank weg gleich. Und ich weiß heute, dass wenn ich bereit bin, Gott zu dienen, dann wird er auch seinen Teil erledigen und dann kommt es nicht auf mich an, dann kommt es auf ihn an. Und in der Apostelgeschichte, in unserem Text, Vers 18, da sehen wir, Paulus ist auf der Straße und er streitet mit einigen Philosophen. Also Paulus hatte es nicht nur mit religiösen Leuten zu tun, auch Philosophen. Ja, der musste ganz schön vielseitig sein. Mit den Stoikern und die Epikureer. Also die Stoiker, das waren welche, die waren der Meinung, man muss nach absoluter Seelenruhe streben. Und wenn man das erreicht hat, das ist das höchste Ziel. Also wenn es nichts mehr gibt, was dich irgendwie interessiert, da musst du hinkommen, dann bist du glücklich. Und die Epikureer, die waren da so ein Gegenansatz, die haben gesagt, der Genuss und die Lust, das ist das Höchste. Also du musst möglichst viel genießen und Lust an allem haben, dann geht's dir gut. Die waren sich übrigens dann auch selber uneinig. Und die waren nicht gerade nett zum Paulus. Die sagen ja ihm im Vers 18, sie stritten mit ihm und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Also die haben auch über Paulus gesagt, schaut euch mal den Idioten an. Was erzählt er für ein Zeug? So ein Schwätzer. Was ist denn das für einer? Und kommt uns das nicht auch bekannt vor? Hat sich da irgendwas geändert in 2000 Jahren? Kein Stück. Die Menschen sind heute genau so wie damals. Das ist 100% identisch für uns. Und jetzt kommt der Paulus in eine brenzlige Situation, weil manche sagen, scheinbar will der andere Götter verkündigen. Und viele von euch kennen vielleicht den Sokrates, das ist der, mit dem ich weiß, dass ich nichts weiß. Und den hat man in Athen wegen diesem Vorwurf umgebracht, er will andere Götter verkündigen. Also das ist schon heikel für Paulus. Und deswegen heißt es dann im Vers 19, sie nahmen ihn mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine Lehre ist? Das war jetzt wohl eher keine Verhaftung, sondern mehr so eine lose Anhörung. Der Areopag, ein Felsen in Athen, den habt ihr gerade schon mal gesehen. So schaut er aus. Ob jetzt, vielleicht kommt er auch gleich nochmal. Genau, den kann man heute noch angucken. Ob jetzt der Paulus wirklich da war, das ist jetzt nicht so ganz sicher, weil eigentlich wurde der nicht mehr verwendet. Wahrscheinlich war er unten in der Stadt, ist aber nicht so wichtig. Eventuell war er auf diesem Berg und hat da mit den Menschen gesprochen. Und der Areopag war auch ein Gremium. Und das war der höchste Rat der Stadt und sie haben Paulus verhört. Und in Vers 20 und 21 sagen sie ihm, du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Also die Athener, wir sehen, sie wollten was Neues hören. Was nicht so wichtig war, ob das überhaupt richtig ist, was sie hören. Hauptsache es ist was Neues. Was neu ist, ist gut. Und die Wahrheit, die war ihnen eigentlich egal. Und auch das kommt uns doch so bekannt vor, dass Menschen die Wahrheit egal ist. Also ich habe das schon so oft gehört, das ist dein Glaube, meiner ist anders. Schön, wenn es dir geholfen hat, ich brauche das nicht. Jeder soll einfach machen, was ihm Glück bringt. Aber dass es so eine absolute Wahrheit gibt, damit tun sich viele Menschen heute schwer. Und ich sage dann manchmal zu den Leuten, ja, aber schau mal, das ist doch jetzt eine wichtige Frage. Wir können doch nicht beide recht haben und wir können hier nicht zwei Meinungen nebeneinander stehen lassen. Deine Lieblingsfarbe ist rot, meine grün oder umgekehrt, okay, das ist wurscht. Aber wenn es wirklich einen Gott gibt, dann ist es wichtig, dann musst du darüber nachdenken. Ja, dann kannst du da nicht stehen bleiben bei dem Punkt und sagen, ja, mach du halt, was ich will, sondern dann musst du den suchen. Und interessant ist, wie der Paulus auf die Menschen zugeht, das ist doch anders, wie wir es häufig erleben. Im Vers 22, Paulus geht nämlich positiv auf die Menschen zu. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ja, also Paulus geht erstmal positiv hin und sagt, ja Mensch, ihr interessiert euch für die Götter, ja das finde ich ja toll, dass das so ist. Er macht es nicht gleich alles schlecht, obwohl er natürlich ihre Götzen schlecht findet, aber er geht positiv hin und sagt, ja toll, dass ihr nach den Göttern sucht, dass ihr das wissen wollt. Und das ist auch für uns als Christen wichtig, dass wir im Gespräch mit Menschen ruhig bleiben. Wir sollen immer ruhig bleiben als Christen. Ja? Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen, egal was andere sagen. Und wir dürfen niemals gekränkt oder aggressiv reagieren, weil keiner wird das Evangelium dadurch annehmen, wenn wir wütend werden. Deswegen immer mit der Ruhe. Und Paulus, der zeigt, er weiß genau, was die Menschen bewegt in der Stadt. Er ist nicht planlos da reingegangen, sondern er geht haargenau mit einem Konzept vor. Vers 23, ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Und es ist oft ein Problem der Christen, sie wissen nicht, was die Menschen um sie herum eigentlich bewegt. Die wissen nicht, in welcher Welt die leben. Das geht uns vielleicht allen so. Und es kann Gemeinden leicht passieren, dass die sich abschotten und ein frommes Ghetto bilden. Ich habe auch mal mit welchen geredet aus Amerika, die haben mir gesagt, wir wohnen in einer Christian Bubble, eine christliche Blase. Also die haben wirklich gesagt, das ist ein Stück weit eine Scheinwelt, in der wir leben. Aber in einer Scheinwelt, aus der wird es halt schwer, in die richtige Welt zu kommen. Aber Paulus, der verschließt nicht die Augen für die Welt um sich herum, sondern er sieht genau, was passiert, auch wenn er sich nicht anpasst. Und deswegen, wir lernen eine wichtige Lektion daraus. Ja? Es ist wichtig, dass wir erstmal kapieren, wo unsere Zuhörer leben, was sie denken und daran können wir anknüpfen. Also man sollte im Gespräch immer irgendwie schauen, was denkt der andere und nur so können wir ihm die passenden Antworten geben. Gestern war auch wieder der Büchertisch und dann bin ich so rumgelaufen und da habe ich auf einmal eine Gruppe Moslems vor der Lorenzkirche gesehen und da stand ein Schild, ich bin ein Muslim, haben Sie eine Frage? Da habe ich gedacht, vielleicht sollte ich da mal hingehen. Aber das ist ja dann auch, da gibt es ja alle möglichen Gruppen. Und da habe ich gedacht, okay, wie komme ich jetzt an die ran? Und dann habe ich gesehen, die haben einen Flyer. Und dann habe ich mir den Flyer halt mal geben lassen. Habe ich gesagt, kann ich mal euren Flyer da haben? Und dann habe ich mir den mal genommen und habe mir das mal so angeguckt und habe das mal in aller Ruhe gelesen, was da so drin steht. Und dann habe ich hier gelesen, aha, wir sind eine islamische Reformgemeinde und wir glauben von dem und demjenigen, er erhebt den Anspruch, dass er der verheißene Messias ist. Dann habe ich gedacht, aha, jetzt können wir doch reden. Und dann hatte ich auch einen Zugangspunkt und konnte dann sagen, okay, ich habe mal eine Frage, ihr sagt, der da ist der Messias. Könnt ihr mir das vielleicht beweisen, wieso ist denn der Messias? Und so kann man dann auch mal ins Gespräch kommen mit denjenigen, wenn man einen Anknüpfungspunkt findet und weiß, was sie bewegt. Und ein zweites Beispiel, das habe ich von jemand anderem gehört. Und da ist zum Beispiel mal eine Frau zu ihm gekommen und er hat es haargenau richtig gemacht. Die ist gekommen und hat zu ihm gesagt, es gibt keinen Gott. Und da legen viele, fällt mir auf, dann eigentlich gleich los und sagen, ja, aber schau doch mal die Schöpfung an und wie komplex das ist und das ganze Weltall und es muss doch so sein und jetzt habe ich hier noch ein Buch von Werner Gitt für dich und eine DVD von Markus Blitz auch noch und da kannst du das anschauen und da siehst du, dass es Gott gibt. Aber er hat es anders gemacht und er hat erst mal gefragt, ja, warum denkst du denn, dass es keinen Gott gibt? Und die Frau hat zu ihm gesagt, weil mein Mann vor 3 Wochen gestorben ist. Und da merken wir ja, mit so jemand müssen wir ganz anders reden, wie mit jemand, der vielleicht wissenschaftliche Bedenken hat. Also mit einer Frage konnte der die abholen und konnte dann mit ihr reden, dass sie zugänglich wird. Ja. Wir merken also, wir müssen den Menschen die Fragen beantworten, die sie haben, und ihnen nicht Antworten geben auf Fragen, die sie nicht haben. Und Paulus geht im Vers 24 auf ein wichtiges Merkmal Gottes ein. Er sagt, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit den Händen gemacht sind. Ja, das wirkt wie ein Nebensatz. Das ist kein Nebensatz. Das war Sprengstoff, den er hier eingesetzt hat. Die Griechen, die dachten, da gibt es zum Beispiel den Hesiod, das ist so ein griechischer Dichter, und er hat sich mal bemüht aufzuschreiben, welche Götter von welchen abstammen in der Theogonie. Und das sehen wir am Anfang, war bei den Griechen die Erdmutter Gaia. Also die griechischen Götter waren oft personifizierte Dinge aus der Welt. Und der Homer, den kennen vielleicht auch viele, vielleicht mal Odyssee oder Ilias gelesen. Und der schreibt an die Allmutter Erde in seinen homerischen Hymnen: Die Erde will ich besingen, die Allmutter, die Festbegründete, die älteste aller Wesen. Sie nährt alle Geschöpfe, alle, die auf der göttlichen Erde gehen, alle, die in den Meeren sich regen und alle, die fliegen. Von ihrer Fülle leben sie. Und wenn wir auch unser Sonnensystem anschauen, schaut mal die Planeten an: Jupiter, Mars, Venus. Fällt euch was auf an den Namen? Das sind alles römische Götter. Und da kommt jetzt der Paulus eigentlich schon nur mit dem ersten Satz der Bibel: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also nicht die Planeten oder die Erde sind Götter, sondern Gott hat alle Planeten geschaffen mit der Erde. Das ist hier kein Nebensatz, sondern er sagt den Griechen gleich mal: Hey, passt mal auf, die Erde, die ihr hier als Gott seht, die ist gar kein Gott, sondern die hat Gott gemacht. Und wenn natürlich Gott diese Erde gemacht hat, ja, dann muss er ja irgendwie größer sein als die Erde selber. Und die Athener merken damit dann natürlich auch sofort: Ach so, ja, dann sind unsere Götter ja eigentlich gar keine richtigen, wenn das so ist. Und da baut der Paulus seine Brücke gleich noch geschickt weiter und sagt: Ja, und Gott, der lässt sich doch nicht von Menschenhänden dienen, im Vers 25. Die Griechen dachten, sie müssen alles Mögliche tun, um die Götter zu besänftigen. Und wir sehen, wie menschlich die griechischen Götter eigentlich sind. Also die hatten Beziehungen und haben Kinder bekommen, Freundschaften und Feindschaft und Hader, also total menschlich alles. Und wenn man keine Opfer abliefert, dann brachten die Leid und Unglück. Und der Paulus sagt ihnen aber: Ja, der richtige Gott, der hat sowas doch gar nicht nötig. Nicht wir bringen ihm etwas, sondern er bringt uns etwas. Und was das ist, das erklärt er ihnen im Anschluss. Also er baut hier richtig schön seine Argumentation eigentlich auf und sagt im Vers 26: Ja, Gott hat aus einem Menschen die ganze Erde gemacht und er hat auch festgelegt, wie lange die Völker wo wohnen. Und dadurch merken die Athener natürlich: Ach, wirklich, der Gott, der greift ja ein, wenn der bestimmt, wo die Menschen leben. Der hat ja was zu tun mit dieser Welt. Ja, dann interessiert er sich ja wirklich für uns. Und Paulus sagt ihnen auch: Und deswegen, weil Gott noch eingreift, deswegen sollen ihn die Menschen suchen, im Vers 27. Und Gott ist nicht ferne von uns. Und ja, er holt seine Zuhörer damit wieder ab. Und es ist wirklich geschickt, wie er das macht. Im Vers 28 sagt er: In ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Wenn Paulus in den Synagogen war, dann beweist er das oft aus dem Alten Testament. Klar, das haben die Juden anerkannt, das Alte Testament. Und es war natürlich logisch für sie, dass sie gesagt haben: Okay, ja, wenn das im Alten Testament steht, ja, dann muss das schon stimmen, dann hat er schon recht. Aber die Griechen, die kannten das ja überhaupt nicht und die hätten es auch nicht akzeptiert. Und stattdessen sagt der Paulus: Ja, guck mal, so ist es und das sagen doch auch eure Philosophen, richtig? Und es ist natürlich geschickt, weil er auch damit seine Zuhörer dranhält, weil die sagen dann natürlich: Ach so, ja, wenn der das sagt, ja, dann könnte das natürlich vielleicht schon doch stimmen, was der Paulus sagt. Dann hat er wahrscheinlich recht. Und Paulus beseitigt weiter die Restgedanken an ihre Götter und sagt: Okay, selbst eure Philosophen sagen doch, dass wir göttlichen Geschlechts sind und eure Dichter. Ja, und weil das so ist, ja, dann kann doch ein Gott nicht aus Silber oder Gold oder Holz sein, ja? Also ist ja logisch, das passt ja irgendwie überhaupt nicht. Also das heißt, eure Götter, die hier alles seht, eigentlich sind die alle Schrott und übrig bleibt nur noch der unbekannte Gott, der eine, bei dem ich euch am Anfang verraten habe, den verkündige ich euch. Und da merken die Griechen, ja, das stimmt eigentlich, wenn wir göttlichen Geschlecht sind, dann ist so ein Gott aus Stein ja nutzlos. Und dann sagt Paulus ihnen auch den Rettungsweg und sagt damit im Grunde im Vers 30, liebe Griechen, ihr seid hochgebildete Leute, aber dass ihr jetzt geglaubt habt, Gott besteht aus Stein oder Holz, das war schon ein bisschen dumm. Aber Gott hat über eure Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Und jetzt ist für euch der Augenblick gekommen, an dem ihr Buße tun sollt. Es ist auch interessant, dass er als erstes Buße erwähnt. Weil die Buße wird oft gerne weggelassen in der modernen Verkündigung. Und es passt einem postmodernen Menschen ja auch kaum ins Weltbild, Buße. Ja? Buße, dann hätte ich ja was falsch gemacht, dann wäre ich ja schuldig. Und deswegen wird die Buße oft weggelassen, um es den Menschen leichter zu machen. Aber gerade die Buße ist ja Voraussetzung, um das Evangelium zu verstehen. Weil nur derjenige, der sich seiner Schuld bewusst ist, versteht natürlich, was Jesus Christus getan hat. Und das sagt ihnen Paulus weiter im Vers 31. Er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und jeder Mann den Glauben angeboten hat, indem er ihn von den Toten auferweckt wird, hat er. Also Paulus sagt ihnen, okay, und diese Buße, die ihr tun sollt, die sollt ihr tun, weil Jesus Christus für euch gestorben ist. Und hier bringe ich euch jetzt den unbekannten Gott. Also ich bin da jedes Mal erstaunt, wie raffiniert Paulus eigentlich diesen ganzen Aufbau hier macht und seine Zuhörer von Anfang an richtig einschätzt und sie mitnimmt beim unbekannten Gott und alles aus dem Weg räumt der Reihe nach, bis sie am Schluss sagen können, ja, und das ist jetzt der wahre Gott. Das haben wir verstanden. Und die Versammlung teilt sich in dem Moment, wo er über die Auferstehung der Toten spricht, in drei Gruppen. Und genau die drei Gruppen, auch die haben wir heute genau so immer noch. Die einen, die fangen an zu spotten und die sagen, ja, Tote, die können doch nicht auferstehen und nach dem Tod ist alles aus und da will ich erstmal Beweise und wie kann man sowas denn glauben? Und die lachen darüber und sind weg. Kommt euch das bekannt vor? Genauso heute. Dann kommt die zweite Gruppe, die sagt, wir wollen dich darüber ein andermal hören. Ja, das sind die Menschen, die es aufschieben. Die sagen, ja, okay, das stimmt schon wahrscheinlich, was du sagst, aber das habe ich auch schon oft gehört am Büchertisch. Ja, für Gott entscheide ich mich dann mal, wenn ich alt bin, zum Beispiel. Und heute will ich erstmal noch anders leben. Also sie schieben es irgendwie auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und wissen nie, ob der Tag kommen wird. Und Paulus trennt die Gruppe noch sehr geschickt, indem er ein Stück wegläuft und sieht, welche Menschen ihm hinterhergehen. Und das sind die Menschen, die sich wirklich interessiert haben fürs Evangelium. Die hat er aus der Gruppe ausgeschieden, indem er einfach mal ein Stück weit rüberläuft. Und da lesen wir von einigen, die gläubig werden. Der Dionysus, ja, ein hoher Mann aus dem Rat. Und dann wird uns auch eine Damaris erwähnt, wahrscheinlich eher eine einfache Frau. Und wir können aus dieser Geschichte wirklich sehen, es ist wunderbar planbar, wie wir mit Menschen reden können. Wir müssen schauen, wo sind sie, wo leben sie und wir können Anknüpfungspunkte finden. Wir können im Voraus überlegen, was wird unser Gesprächspartner denken, wo lebt er, was sind seine Gedanken und darüber gibt es ganze Bücher, wie können wir dann darauf antworten, wie können wir argumentieren, was haben wir da für Möglichkeiten. Also wir können uns vorbereiten. Das ist möglich, uns auf Gespräche vorzubereiten. Aber wichtig ist es natürlich auch, dafür müssen wir uns halt ein Stück weit mit den Menschen beschäftigen, die um uns rum sind. Mit Menschen zu reden ist für uns alle erlernbar und es ist auch für alle eine Aufgabe. Und wir müssen da manchmal ein bisschen ermutigt werden. Ja, wir sehen in der Apostelgeschichte als der Herr Jesus zum Himmel auffährt, das sehen die Jünger ihm noch nach und die stehen da und sind ziemlich platt. Und dann kommen zwei Engel und sagen ihnen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus von euch weggetan wird wiederkommen, wie ihr ihn habt gehend Himmel fahren sehen, als er sagt ihnen, okay, genug da gestanden, raus jetzt mit euch, los geht's. Und wir sehen dann kurz danach auch das Pfingstwunder, wo 3000 Menschen an einem Tag zum Glauben kommen. Ja, wir, Leute, trauen wir uns und beten wir dafür, dass Gott uns gebraucht und dass er uns wirklich ein Verlangen gibt, die Menschen um uns herum zu erreichen. Dass wir ihnen das Evangelium weitergeben, egal wo wir sind, ob es in unserem persönlichen Umfeld ist oder auch auf der Straße, in der U-Bahn, wo auch immer. Habt keine Angst, sondern tut das, was Jesus uns als Abschiedsworte gesagt hat, als er gegangen ist in Matthäus 28, 19. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Amen.